Ja, jetzt sollte ich vielleicht wieder mal zwischendurch sagen, dass ihr Radio B138 hört. Mein Name ist Jakob Marberger. Zu Gast im Studio haben wir die Gasselspieler und Rabern die Pfeife von Rianum. Das Thema heute ist Instrumentenbau und alles, was so im näheren und ferneren Umfeld von dem Thema liegt. Und jetzt gerade haben wir gehört, eine französische und eine Kastenleier. Jo, Stefan, was ist denn für dich der Unterschied zwischen dem, was man da hört? Oder, ich meine, wir haben ja gerade vernommen, wie das klingt. Wie kann man dem Laien jetzt den Unterschied erklären?
Die Kastenleier ist leiser, lieblicher, rein dadurch, dass das ganze Instrument verbaut ist. Im Vergleich zu einer französischen Leier, da liegt die Instrumentendecken sozusagen im Freien und der Ton kann durch den Resonanzkörper einfach besser ausdringen, das im Kosten eigentlich irgendwie gefangen ist.
Was erzeugt oder was erzeugt denn im Instrument die Ton, also die Lautstärke?
Die Lautstärke, also man muss einmal sagen, ein Saiteninstrument besteht prinzipiell aus einer Saite, die vorne und hinten über einen Holzsteg geht, also abgegrenzt ist, und die Länge der Saite schwingt. Ne? Je dicker die Saite ist, beziehungsweise je stärker der Druck der Saite auf das Instrument, umso lauter ist der Ton. Umso, wie soll man sagen, umso lauter setzt sich der Ton in dem Holz vom Resonanzkörper fort.
Black fragt, wie man die Saiten schwingt und macht, erzeugt einen Ton. Man, dazu brauche ich ja keinen Resonanzkörper. Ja. Wie kommt denn, wie kommt, wie bring, wie, wie, wie landet denn der Ton überhaupt im Resonanzkörper? Geht der durch die Luft da rein oder wird der
Über
über den
einen
Steg?
Holzstieg.
Der wird über
Wenn
den
über ein
Steg
Stück
übertragen, oder
Holz
wie?
quasi das auf dem Resonanzkörper aufliegt, auf dem Resonanzkörper übertragen.
Und fängt dann der Resonanzkörper selber zum Schwingen
Der
an oder die Luft,
Resonanzkörper
die da drinnen ist? Oder
fängt
beides gemeinsam?
zum Schwingen an durch die Übertragung und der Luftraum bestimmt die Tonqualität oder das Volumen des Tons. Sollte ich jetzt einen großen Resonanzkörper haben, ist der Ton eher bassiger und im tieferen Bereich ausgeprägter. Je kleiner der Resonanzkörper ist, umso näselnder und höher ist der Ton.
Das heißt, habe ich da jetzt echt
Heller ist der
ein
Ton, ja.
ist es unterscheidet sich da die Tonhöhe voneinander oder ist es nur die
Die
Qualität
Qualität
sich?
des Tones,
Also die
die
Obertöne
Anzahl,
mehr oder weniger, ja.
die Höhe eines Tones oder der Bass eines
Ja.
Tones, nicht?
Die Weiche und die Härte
Ja,
vom
genau.
Ton, nicht? Ein großer Resonanzkörper klingt der Ton weicher und umso
Und hat
kleiner, umso
tiefere
härter, nicht? Also
Obertöne
klar, ja.
und ein kleiner Körper hat halt einfach. Und dazu ist natürlich auch noch abhängig die Stärke des Resonanzkörpers. Weil, wenn jetzt einen kleinen Resonanzkörper und ziemlich dicke Zargen, das ist und Boden und Decke
Ja,
habe,
was ist eine Zarge?
Zarge ist die seitliche Umgrenzung des
Also die
Instruments.
Seitenwand mehr oder weniger,
Der
genau.
Resonanzkörper besteht aus einem
Ja,
Boden, aus einer
okay.
Decke und aus einer Seitenwand.
Ah, okay, gut.
Die Decke ist aus dem Grund ausschlaggebend auch für den Ton, durch dem, wie sie beschaffen ist. Je enger die Jahresringe, also eine Decke, eine Instrumentendecke besteht immer zu 90% aus Fichte.
Okay.
Das hat den Grund, weil der Ton sich in der Fichte am schnellsten fortsetzt. Die Fichte übertragt den Ton am schnellsten. Warum? Das ist jetzt zumindest messbar. Früher war es nicht messbar gewesen. Ja. Sie haben es jetzt gebaut. Und die Ahorn ist das Holz, wo der Ton am zweitnüssten fortpflanzt, im Holz an sich.
Ah, okay. Ja.
Und die Geige besteht aus einer Decke aus Fichte und einem Ahornkorpus.
Okay. Ja.
Das sind auch quasi die klassischen zwei Holzarten, die im Instrumentenbau verwendet werden.
Aha.
Wenn ich jetzt natürlich mehr Masse habe, wenn die Zagen dicker sind, die Decken dicker ist, der Boden dicker ist, dann kann der Luftraum und der Resonanzkörper nicht so schwingen, weil einfach alles viel sperriger und härter ist und dadurch der Ton härter und sperriger sich anhört.
Das heißt, ist jetzt dann eigentlich, kann man sagen, es ist gescheiter, wenn man es jetzt dünner macht für die Qualität vom Gehörten oder kann man das so nicht sagen?
Es kommt dann immer darauf an, was man will.
Okay.
Oder beziehungsweise, ja, was will man für einen Ton erzeugen. Ne? Wenn ich jetzt zum Beispiel bei einer Drehleier extrem feinjährige Dicken nehme, dann klingt die Drehleier wahrscheinlich so hell und schrill, dass man es, das wünscht man eigentlich nicht für eine Drehleier. Ne? Ein Drehleier, da nimmt man gar nicht so ein engjähriges Holz für die Decken, weil man will eine gewisse Weichheit im Ton erreichen. Ne? Und wie dick das Holz ist, das ist halt dann immer eine Gratwanderung, wie dünn kann man werden, dass die Statik noch okay ist.
Klar, auseinanderfallen sie sich auch nicht, das Ding.
Genau, da muss man sich halt...
Wenn wir vorhin von der französischen Form geredet haben, hat da die macht da die Form vom Korpus auch viel aus, oder also jetzt für die Tonqualität, oder ist das wirklich dann nur für die Lautstärke relevant? Sprich, wenn ich jetzt da so einen gitarrenförmigen Korpus habe im Vergleich jetzt zu so einem birnenförmigen.
Ja, die birnenförmigen, das ist einfach ein großer Resonanzkörper.
Ja.
Und das macht schon was aus. Nur dazu sind die französischen Drehleiern ziemlich stark gespannt, mit ziemlich hohen Tönen.
Mhm.
Und das macht schon was Schrilles und das hat schon eine Power irgendwie. Die Schweden sind da eher in die Töne viel tiefer und das macht dann wieder was Sanftes.
Mhm. Ich denke mir, dieser große Körper macht den Ton natürlich schon wärmer als ein kleiner. Nicht?
Wärmer, also ein Kasten, aber voluminöser natürlich. Nicht?
Und das Volumen wird natürlich viel größer. Mhm. Also klingt viel brader, viel mächtiger.
Mhm.
Na, ich kann mir vorstellen, dass die alten französischen Drehleiern schon eine sehr Weichklang haben, weil die haben sie damals als Lauten gebaut.
Ja,
und Lauten haben Stärken, eine Holzstärke von 1,2 mm Korpus. Nicht? Und das ist extrem dünn. Und Decken von 1 mm gehabt. Das ist schon sehr filigran, aber da ist sicher ein weicher Ton aus.
Das glaube ich auch.
Ja, muss ich mir das so vorstellen, dass sie eigentlich einen Lauten gebaut haben und dann halt die Drehleiermechanik obendrauf? Oder?
So auf die Art, sie haben da mal irgendwie. Da hat es so einen Splein gegeben, würde ich fast sagen. Ich weiß nicht, wann die war, 17., 18. Jahrhundert. Ich kann das jetzt nicht. Da sind einfach Lauten angebaut worden auf Drehleiern, weil das schick war.
Ach.
Ja. Und ja.
Ja, da gibt
es. Haben die das ausgehalten? Weil das ist ja doch.
Ich weiß nicht, wie viel es ausgehalten haben.
Was also, probiert da, haben. Da gibt es ja Leute, die bauen aus Gitarren und Geigen Drehleiern. Ne?
Ja. Man nimmt einen
Korpus von einer Gitarre, setzt einen halben Korpus von einer Geige drauf und dann baut man eine Drehleier.
Ja. Ja, das war meine erste Drehleier.
Ja.
Da war ich noch kein Instrument, aber es hat funktioniert.
Ja, das kann man.
War super.
Ja. Hast du die noch?
Nein.
Drehleier.
Von dem her darf man mir kein Instrument verkaufen, weil jetzt jeden hat einen Bezug.
Ja,
wo man dann immer Tränen mitgibt.
Ja, wie lange baut man an so ein Ding? Sagen wir jetzt einmal an einer Kastendrehleier. meine, wie lange baust ja, du zwischen, dran? Ja?
Ich würde mal sagen, zwischen 40 und 90 Stunden, je nach Ausführung. Mhm. Und, wobei das die 40 und 90 Stunden nicht in einer Woche sich abspielen.
Ist schon klar, ja.
Weil man hat Leimzeiten und so weiter. Und mhm. Aber so ungefähr ist das ein Anhaltspunkt.
Ist das für einen, für einen nicht gelernten Instrumentenbauer auch machbar? Oder ist das schon.
Ja, unter Anleitung schwierig? Ist sicher machbar, aber als Erstversuch ohne irgendwelche Anleitungen könnte das sehr frustrierend ausgehen, weil man einfach die technischen und statischen und musikalischen Voraussetzungen nicht haben kann. Natürlich, wenn ich mir einlese mit Büchern, ist das schon möglich. Aber es gibt Baukurse für Drehlern.
Wo gibt es sie zum Beispiel?
Es ist zum Beispiel jedes Jahr einer auf der Burg.
Rabottenstein.
Der macht so Kurse.
Okay.
Und da hat er natürlich vorgefertigte Teile, die innerhalb von einer Woche sozusagen in einer Werkstatt unter Aufsicht von der Gruppe fertig gebaut werden.
Ja, aber das ist ein Bausatz mehr
oder weniger. Das ist ein Bausatz, ja, klar. Genau.
Es gibt aber schon viel Literatur in Bezug auf Drehlehrbau.
Aber ich denke mal, bei solchen Sachen kann man schon viele Sachen zusammen, weil wenn du nicht ein gewisses handwerkliches Geschick mitbringst und
auch
zur Musikalität ein gewisses, da wird das nichts werden.
Ja.
Denke ich mal.
Und da wird man zumindest Anleitung oder mit einem Instrumentenbauer eine Rücksprache halten, wie sonst.
Okay. Wie ist das mit den anderen Instrumenten, die du so machst? Ich meine, ein Rotor scheint ja, das klingt ja recht einfach, oder?
Ist auch relativ einfach. Ich habe sogar einmal quasi Bausätze gehabt, die relativ einfach sind und die kann man sich mit Anleitung dann schon wirklich selber bauen.
Was kostet sowas? So Pi mal Daumen, Größenordnung?
Rotor von mir zwischen 210 und 280 Euro.
Ja, das ist eh durchaus finanzierbar.
Das ist ein finanzierbares kleines Instrument.
Ja. Und wenn wir gerade bei Preisen sind, wenn man bei dir verschiedene Instrumente will, je nach Ausführung, was zahlt man da in etwa?
Drehlern, die einfachen Kostenlern 1500 bis zur französischen 2400 auch noch Ausführung. Weil da viel Zeit drauf ist.
Ja, na klar. So, jetzt haben wir aber eine Menge über Leiern geredet. Reden wir über was anderes. Krawallgeräte?
Tüdelsäcke?
Die Tüdelsäcke!
Immer was.
So,
das war ein Sackmesser gewesen.
Das ist
gar nicht.
Immer was.
Ja, Tüdelsäcke.
Tüdelsäcke.
Hast du was jetzt erzählen,
Matthias? Ja, Tüdelsäcke. Das sind halt Blasinstrumente. Wobei das auch nicht ganz richtig ist, weil man eigentlich die geblasene Luft in einen Ledersack bläst, was als Reservoir dient, und aus diesem Ledersack dann die Luft in die Pfeifen drückt.
Aha.
Der Tudelsack ist ein Rohrblattinstrument, ähnlich der Oboe oder Fagott.
Was ist ein Rohrblatt? Wie stellen wir das vor?
Ein Rohrblatt ist einfach. Das sind zwei Holzblätter aneinander, die was dann eine Öffnung haben, da wird die Luft hindurch gedrückt und die Blätter werden in Schwingung versetzt und dadurch entsteht dann der Ton.
Im Gegensatz zu was zum Beispiel? Was gibt es für Instrumente, die anders funktionieren?
Die Blockflöte zum Beispiel.
Ja, wie funktioniert die?
Da ist zum Beispiel so, dass dieser Luftstrom, der aus mir hineinbläst, einfach gebrochen wird. Und eben, also das ist diese Luftsäule und durch diesen Schlitz kommt dann die austretende Luft, die was dann quasi geschnitten wird.
Die Kanten, die im Luftstrom
stehen, genau, ja, oder? Genau.
Und
genau.
Dort entsteht der.
Wie auf Flasche steht der immer drüber
bloß. Genau. Ja, genau. So was gibt es noch?
Es gibt dann noch Pfeif mit einfach Rohrblättern. Okay. Das ist dann quasi, das ist ein Rohr, da ist dann ein Blatt drauf und drunter ist eine Öffnung und wird das, dieses eine Blatt in Schwingung versetzt.
Ja. Was, was waren zum Beispiel Instrumente, die, die das so haben?
Zum Beispiel beim Dudelsack die Badunen, zum Beispiel, diese, die was den Grundton erzeugen.
Und was, was ist dann jetzt das, das Doppelrohrinstrument beim Dudelsack?
Das ist die Melodiepfeife.
Ah, okay.
Da hat man halt je nach Ausführung verschiedene Töne, verschiedene Tonumfänge, chromatisch, teilchromatisch oder gar nicht chromatisch.
Nämlich irgendwas. Nur bekannt bei Verlächer.
Ja, das ist mir jetzt. Da wäre nur ziemlich eingeschränkt, was das betrifft.
Ja, eingeschränkt hast du in dem Fall was?
In, dem, in die Tonarten einfach.
Aha. Wie eingeschränkt, oder? Worin besteht die Einschränkung?
Ja, mein Dudelsack ist zum Beispiel in G. Das heißt, ich kann G-Dur spielen, G-Moll, teilweise C-Dur. Ja, und dann gibt es so Schmäß wie A-Moll, aber das ist dann alles nicht mehr.
Ja.
Macht keinen Sinn mehr.
Macht keinen Sinn mehr.
Ja, aber wie spürt man dann? Ich meine, das benötigte Repertoire oder die benötigten Tonarten da wird es mehr geben, die man braucht, oder? Brauche ich dann 2, 3, 5 Dudelsäcke? Oder?
Nein, es gibt ja die Dudelsäcke, was anders gestimmt sind, die was größer sind oder kleiner sind. Aha. Aber ja, dann spürt man halt das andere einfach nicht oder man. Stimmt so, wie immer. Ja,
aber ich glaube, man muss schon davon ausgehen, dass die Stücke prinzipiell für diese Dudelsäcke geschrieben sind. Ne?
So ist es. Wenn du jetzt eben französische Literatur anschaust, die, das ist auf den G-Dudelsack und auf die G-Trelle hinknirzt und
genau.
Dann das passt auch schon. In der Volksmusik bei den Geigen auch nicht anders. Die haben in G und in A gespielt. Das war es, da ist die Geigen am besten gefahren.
Ja.
Und das ist auch nicht so, dass das an Zuhörer auf, weil wenn jetzt 4 Stücke hintereinander in A kommen.
Das ist eigentlich der Tonort ist nicht das Relevante, nee, glaube ich.
Die Arrangements machen es dann, die Tonart ist.
Genau.
Natürlich ist es ganz interessant, mit verschiedensten Dudelsäcken zu arbeiten, weil du halt auch andere Gangformen transportieren kannst. Das ist halt dann das Spannende.
Ja. Arrangement ist was für alle Nichtmusiker?
Wie man das Stück aufbereitet, zusammensetzt und im Ensemble dann quasi der Zuhörerschaft antut.
Das heißt, das ist praktisch. Ja, ja, lacht's nicht über mich.
Antut.
Das heißt eigentlich, als Zivilist denkt man sich ja, okay, ich brauch mehr Tonarten, aber das stimmt dann eigentlich gar nicht, wenn ich richtig verstehe.
Ja, es ist ja schon anders mit einem anderen geschnittenen Zuhörsack. Es ist jetzt schon anders.
Was halt da dazu zu sagen ist, ich meine, wir spielen halt auch alle miteinander keine Literatur, die sich wie zum Beispiel jetzt eben ein Beethoven oder ein Bach quer durch alle Touren durchjagt, sondern wir bleiben in einer Tour und da hast du halt gewisse Variationen von einem Thema. Und das ist im Prinzip ausreichend. Das heißt, wir müssen die Tour auch nicht verlassen. Diese ganze traditionelle Musik basiert im Prinzip halt einfach auf dieser einen Tour. Dieses Lied ist in der Tour geschrieben und passt. Also das heißt, ich schraube mich da nicht eben von, weiß ich nicht, Cis-Moll noch
was ich nicht wohin. Sinn und Zweck,
das ist keine klassische Musik.
Ja, der Musik damals war Tanzmusik.
Eben, das muss tanzbar sein, das muss fahren, das muss rocken.
Oder halt Vortrag, Balladen oder was weiß ich was. Aber nicht Musik.
Ist das Selbstzweck, wo jeder schweigend und wohlnickend da sitzt.
Ja gut, aber das war ja weder bei Beethoven noch bei Mozart oder Haydn oder bei irgendwem so, sondern das war bis auf die Messen war das ja Unterhaltungsmusik bei Tisch. Die haben die ganzen Symphonien und was da sonst gibt, das ist ja auch, das ist nebenher gespielt worden.
Ja. Aber in die Vier geht es nicht.
Teilweise.
Gute Frage.
Mit den Meinungen auseinandergehen.
Aber ich denke mal, es ist überhaupt nicht. Es ist ja in der Volksmusik an sich, im Volkslied habe ich die Erfahrung gemacht irgendwie, die Stücke sind auch alle in der gleichen Ton, oder? Es gibt nicht sehr viele Tonarten da, die verwendet werden. Wenn du so Liederbücher ausschaust und du schaust eine, aha, das ist ein C-Dur und das ist auch ein C-Dur und das A und das A und das muss ja einen Grund haben. Nicht? Und ich denke mir, der Grund ist der, dass das wahrscheinlich für die breite Masse leicht zum Singen ist in der Tour. Ja, in der Tonhöhe. Und das ist einfach der Punkt. Ja. Warum sollte man irgendwelche komplizierten Sachen schreiben, die nachher keiner singen kann? Ja. Und ähnlich, glaube ich, ist das auch da in der Volksmusik. Warum soll ich komplizierte Sachen schreiben, die nachher eh keiner spielen kann?
Vor allem, wo jeder andere Instrumentalist dann Schwierigkeiten hat, dass er sich dazu stimmt.
Ja.
Der Geiger muss sich die Finger brechen und so weiter.
Also. Ja. Ja. Das wäre dann sinnvoll bei.
Ja gut, ich meine, die Leute, die die Musik gemacht haben, die haben das ja auch zum größten Teil speziell, sage jetzt einmal, in der bayerischen oder in der im Volksmusiker, die haben das ja nicht zum Spaß gemacht, sondern die haben ja Geld damit verdient.
Ja, indem sie für die Leute zum Tanz aufgespielt haben.
Ja.
Das macht schon Sinn, in meiner Augen.
Ja, und wenn man Instrumente hernimmt und die Lieder in der Tour spielt, die für das Instrument am besten ist, weil es am besten umkommt, dann macht man das auch in der Tour.
Ja, Dudelsäcke. Was gibt es denn für welche? Oder, also, ich nehme an, dass die ähnlich wie die Lauten sich ja verbreitet haben.
Allein in Europa gibt es 180 verschiedene Arten von Dudelsäcken.
Wie viel?
180. Also, ich kann es nicht alle aufzählen.
Kann man die irgendwie klassifizieren? Dass man,
ja, oder? Es gibt laute, leise,
große, kleine. Große, kleine.
Na, sind die so verschieden oder ist das?
Ja, die unterscheiden sich immer in der im Aussehen, in der Tonart zum Beispiel, also vom Aussehen eher am meisten da das so.
Und auch vom Sound.
Vom Sound, ja, Sound,
also der Soundunterschied.
Von wo nach wo geht das? Oder könnte man vielleicht ein kleines Hörbeispiel einführen von irgendwas?
Also als Beispiel für verschiedene Dudelsackarten, als erstes ein böhmischer Bock. Der ist, glaube ich, mit einem einfachen Rohrblatt. Und dann als zweites eine Masurka, das ist eine Schäferpfeife mit einem Doppelrohrblatt. Thank you.
Okay, von dem, was wir jetzt gehört haben, sind diese Dinger schwer zu bauen für einen Zivilisten?
Naja, sagen wir so, das Handwerkliche an sich ist jetzt nicht das große Problem. Was bei Dudelsäcken die Schwierigkeit ist, dass man einfach, wenn man sagt, man möchte jetzt nur ein bisschen herumexperimentieren, trotzdem irrsinnig viel Werkzeug braucht, um gewisse Erfolge zu erzielen. Das ist einfach das. Weil so profan es klingt, dass man in ein längliches Stück Holz dann eben noch ein Loch reinmacht, so schwierig ist das eigentlich.
Ja, worin besteht da die Schwierigkeit?
Naja, jetzt man stellt sich einen 35 cm langen Prügel vor und du musst jetzt mittig dadurch ein Loch durchbohren. Und das soll halt, wenn wir jetzt von zylindrisch gebohrten Dudelsäcken sprechen, einen Durchmesser von 5 bis 7 oder 8 mm haben.
Mhm. Jo. Wie haben sie das früher gemacht?
Auf der Wittdrechselbank und halt einfach Radikams eine damit irgendwie. Boah. Oder eben ganz archaische Dudelsäcke sind aus Holunderholz gebaut gewesen. Das heißt, man schneidet ein Holunderzweigerl ab, bohrt das weiche Mark aus und hat eine perfekte Innenbohrung. Es muss relativ viel Holunder dafür sterben, dass du immer die richtige Innenbohrung hast. Das ist halt das, weil das siehst du halt von außen nicht. Aber gut, du kannst ja dann immer nur ein Pfeifall draus machen oder sonst irgendwas. Also, dem scheitert es ja nicht. Aber das sieht eben keiner, dass das eigentlich gar nicht so leicht ist. Ich meine, mit Spezialwerkzeug geht das relativ ratzfatz, aber ja, das kostet jede Menge Geld.
Ja. Wie lang passt denn an so einem Ding?
Je nachdem, wie sehr es fällt. ich habe es noch nie in wirklichen Stunden ausgerechnet, aber ja, ich denke mal auch, dass ich so mit 30, 40 Stunden pro Dudelsack dabei bin. Du hast ja da immer wieder Wartezeiten zwischen die einzelnen Arbeitsschritte. Das heißt, es fängt im Prinzip an, dass man die Kanter auf der Drechselbank einmal runddrechselt, dann jagt man die Bohrung durch. Je nachdem, ob es das Wurm ist, kann man dann die Außenform fertig drechseln und das Ganze noch beizen und ölen und dann zusammenbauen und dann sognaden und Rohrblätter basteln und dann irgendwann zwischenzeitlich einmal kurz im Irrenhaus landen und wieder rauskommen und weiterbauen. Mhm. Im Prinzip so rennt es dann.
Für einen Sack braucht man da irgendwelche besonderen Materialien? Oder ist das Holz wichtig für die Pfeifen?
Das Holz ist natürlich sehr wichtig.
Was nimmt man da?
Verschiedene Obsthölzer. Im Prinzip kann man sich da quer durch den Obstgarten schlagen, die Oma hat am Freitag. nein, im Prinzip von Birne aufwärts zwetschgen ist ganz super. Es hat halt jedes Holz sein Eigenort und jedes Holz seinen anderen Klang, wie es der Stefan vorher schon gesagt hat. Ganz egal, was ich für Holz nehme, es wird immer ein anderer Charakter rauskommen.
Merkt man es bei den Pfeifen auch?
Selbstverständlich. Nicht bei den Bordunpfeifen weniger, aber bei den Spülpfeifen, je nachdem, der Ton wird ganz anders moduliert. Also manchmal ist er weicher, manchmal ist er schriller. Je härter das Holz im Prinzip als Faustregel, umso schärfer wird der Ton. Das heißt, wenn ich diese ganz harten Tropenhölzer wie Grenadill oder Ebenholz nehme, dann wird das ein sehr scharfer, schriller Ton, wie wir es im Prinzip von den Highland Pipes kennen. Die sind ja alle aus diesen extrem harten Hölzern gebaut. Und umso durchdringender, obertonreicher wird der Klang dann. Mhm. Das ist im Prinzip der Zauber.
Ja. Und was nimmt man für den Sack für Leder?
Rindsleder. Das ist ein speziell gegerbtes Rindsleder, sogenanntes semi-gegerbtes Leder. Mhm. Das hat den Vorteil, dass dieses Leder soll ja nicht völlig dicht sein, sondern es soll ja Luft und Feuchtigkeit bis zu einem gewissen Grad durchlassen, damit die Atemfeuchte, die man da reinspuckt, wieder außer dunsteln kann. Mhm. Weil sonst hat man da irgendwann seine Schwammerlzucht und das macht dann wenig Spaß, ist auch nicht gesund, wenn man das Ding dann immer wieder in den Mund nimmt. Es ist im Endeffekt so, dass dieses Rindsleder luft- und feuchtigkeitsdurchlässig ist und nur mit einem speziellen Dichtmittel dann abgedichtet wird. Das heißt, die Luft, die reinbläst, kann immer wirklich aussehen, aber die Feuchtigkeit, die reinbläst, dunstet über einen gewissen Zeitraum dann wieder aus, der Sack trocknet völlig aus und somit wird Schimmelbildung vorgebeugt. Mhm. Das ist im Prinzip der Zauber.
Und das beste Leder, was ich mir gehört habe, wäre für einen Dudelsack Hunde.
Hundeleder, genau. Hundeleder.
Würde einfach nicht schwitzen, da keine Bohren haben.
Genau. Hundeleder haben sie in Schottland, glaube ich, lang genommen.
Frankreich, ja.
Aber das ist ja verboten in der Zwischenzeit, nehme ich an, oder?
Nicht mehr. Ich habe schon mehr gespült, aber
der macht das einen Unterschied?
Vom Spülen her weniger, aber auf lange Zeit gesehen, einfach von der Pflege her.
Ein strapazierfähiger Hundeleder, ja. Muss halt sehr, sehr strapazierfähig sein. Die Falkner früher haben ja andere Materialien aus Hundeleder gemacht, weil sie einfach sehr beansprucht worden sind. Okay. Und das hält der Hund aus, offensichtlich. Ah. Also der Hund selber nicht. Der hat es ja nicht überlebt.
Der will noch nicht, ne?
Ja, wenn ich einen Dudelsack selber zu bauen erlernen will, wo gehe ich hin?
Huh. Naja, ich kenne jetzt keine Dudelsackbauer, die irgendwie Baukurse anbieten. Weil im Prinzip so der wirkliche Zauber am Dudelsackbau ist ja nicht die Holzarbeit, sondern das ist dann wirklich das Stimmen, der Rohrblattbau. Also das Rohrblatt ist das Um- und Auf beim Instrument. Das andere ist solides Handwerk. Also es ist nicht so kompliziert, träume jetzt zu sagen, ich will da jetzt niemanden irgendwie zu nahe treten, aber es, Löcher in Holz zu machen, ist nur eine Sache von geeignetem Werkzeug. Und von einem guten Bauplan, wo ich weiß, okay, so und so lang muss das sein, egal. Beim Rohrblatt, da fängt es dann an, weil das ist im Prinzip das Herz des Instruments. Und da gehört viel, viel Erfahrung, viel Fachwissen dazu, um das wirklich verlässlich und gut hinzubringen. Und da gibt es wiederum doch Leute, die das anbieten. Also Rohrblattbau, ja, du hast mir vorher erzählt, der Albin zum Beispiel, Albin Paulus aus Wien bietet das an, bei ihm Rohrblatt bauen zu lernen. Dudelsackbauer, die jetzt selber sagen, kommt zu mir in die Werkstatt und drechselt der Ding selber, ist mir jetzt nicht bekannt.
Allier kann man anfangen.
Ja, allier kann man anfangen. Aber wenn man sich wirklich dafür interessiert, dann kauft man sich eine relativ günstige Drechselbahn und ein paar Bohrer und schaut einfach einmal, es gibt ja relativ einfache Baupläne und schaut einmal, wie das taugt und dann kann man immer nur aufrüsten. Aber über den Investitionsbetrag von etlichen 100 Euro wird man nicht drüber hinwegkommen. Also stellt sich die Frage, ob man sich nicht klein kauft.
Dudelsack kaufen. Sag mal, ich bin jetzt irgendein Ahnungsloser. Ich will Dudelsack spielen anfangen. Was wäre beim Kauf vernünftig auszugeben und was wäre vernünftig, dass man beachtet? Sprich, was soll man nicht kaufen?
Da werden wir jetzt alle
22 dazu. Ja, das ist so. Auf jeden Fall, wie ich angefangen habe, wenn man das Internet durchforstet, ich kenne wirklich jede Seite im Internet, kann ich mal sagen. Und das Erste, was ich gestolpert bin, auf keinen Fall bei eBay etc.
Die kann man,
weil es einfach Rückstände von der Bohrung drinnen sind, komplett vollsport, die Rohrblätter unbrauchbar, Sack undicht. Also da ist die Palette extrem lang. Aha. Die Säcke kann man an die Wand nageln. Ja. Das Anstandungsmodell vielleicht.
Am besten nur einharzen, weil sie sind nicht einmal schön.
Ja, genau. Ja, da empfiehlt sich halt dann einfach weiterschauen und Instrumentenbauer anmelden, sich da beraten lassen. Aha. Einfach, wenn es geht, vielleicht sogar persönlich vorbeischauen und sie dort vor Ort beraten zu lassen und dann kommt er darauf an, welchen Typ man spielen will.
Als Anfänger weiß ich das ja nicht. Wenn ich damit anfangen will, wozu greife ich am gescheitersten?
Ja, es gibt manche Instrumentenbauer, die was Anfängerinstrumente anbieten. Mhm. Die sind so die haben halt keine aufwendigen Verzierungen am Holz jetzt selber, einfach wirklich das Simpleste und was man auch zu einem relativ günstigen. Also zu einem günstigen Preis erwerben kann.
Was heißt günstig in dem Fall? Größenordnung?
500-700.
Das heißt, das ist dann schon nicht so...
Es ist ein gut spielbares Instrument.
Ah, ja. Okay.
Ja. Was halt vom Ton her, wo du da alle Möglichkeiten hast. Aha. Vielleicht von den Partonen her, vielleicht weniger Partonen einfach haben. Aber das kann man ja erweitern oder sie einfach dann den verkaufen und dann einen neuen größeren Dudelsack.
Kaufen. Halten sich die Dinger oder wie lange halten sich? Ich meine, wie du sagst, weiterverkaufen. Wenn ich mir so einen Anfänger-Dudelsack kaufe und sag mal, ich lerne das jetzt, ich spiele jetzt 2-3 Jahre damit, und denke mir, okay, jetzt bin ich so weit, dass ich mir einen größeren besorge, kann ich den alten tatsächlich dann an den Mann bringen?
Auf jeden
zum Fall. Vernünftigen Preis,
auf jeden
oder?
Fall. Was man bei der Pflege beachten muss, ist vielleicht, dass man den Sack nur mehr nachdichten muss mit einem speziellen Dichtmittel. Das ist ein Gelatine-Glycerin-Gemisch.
Kriegt man wo?
Das überall.
Selber.
Genau. Und sonst, ja, Rohrblattverschleiß hat man sowieso.
Mhm. Was kostet so ein Ding?
Das wird sich zwischen 10 und 30, 40 Euro bewegen.
Ah, okay. Je nach Qualität.
Ja,
ja, lohnt sich's für einen Anfänger da effektiv was Besseres zu kaufen oder ist das eigentlich...
Ich bin sowieso der Meinung, dass man gerade als Anfänger nicht sparen sollte.
Also du sprichst mir aus der Seele, ja. Weil dann verlierst du einfach nicht die Lust,
genau. Und Spaß von Anfang an. Genau.
Macht das tatsächlich so viel Unterschied?
Ja, hey, der Witzker. Schon?
Enorm. Es passt, besonders beim Dudelsack spielen, ist sowieso, passt irgendwas immer nie.
Please.
Es ist so. Man muss immer irgendwas nachbasteln. Ja. Ist ähnlich wie bei den Drehlern. Man muss eigentlich über mehr basteln als spielen. Ja.
Eine gewisse Frustration ist immer dabei. Ja,
aber das kann man recht.
Frustration, wie lange muss ich spielen, dass ich so ein Ding tatsächlich bedienen kann? So, dass es nicht
peinlich ist. Das kommt aufs Dauer hin.
Und aufs Nervenkostüm. Auch von den Nachbarn.
Ja. So allein die Grifftechnik. Die Grifftechnik ist ja ähnlich wie bei jeder Flöte. Mhm. Ähnlich. Ja. Das, ich finde, das Schwierige ist die Technik jetzt. Das Blasen und Drucken, dieses Verhältnis. Und immer so, ich habe schon 2-3 Tage intensiv, ein paar Stunden, bis ich das häufig so draußen habe gehabt.
Da kann man im Prinzip aufbauen. Das,
ja, genau.
Das sind auch meine Erfahrungen. Ja. 2-3 Tage stehst du nur da und versuchst den Ton stabil zu halten. Genau. Du klingst trotzdem wie eine Sirene, macht immer halt da mit dem Druck auf und abfährst. Und dann, wenn du jetzt das einmal raus hast, dann fängst du an, dass du dem wirklich die Griffe übst und die halt dann mit irgendwelchen Verzierungstechniken vertraut machst. Was im Prinzip ja auch, also gerade Verzierungstechniken sind ein sehr wichtiges Element, weil die halt der traditionellen Spielweise entspringen. Das heißt, es gibt bestimmte Literatur für das Instrument und es gibt bestimmte Verzierungen. Und die sind im Prinzip vorgeschrieben und das macht es aber dann interessant.
Das macht
so wo ja, ist dann anwendliche Verzierungen, das ist mir überlassen, bei welcher Noten ich was einfüge.
Ja, was ist das zum Beispiel?
Das sind Noten, die dazwischen aufblitzen. Also ich spüre jetzt die eine Noten und nachher die nächste und jetzt, weil ich lustig bin, füge ich aber nur eine oder zwei andere Noten ein. Das sind aber ganz bestimmte festgeschriebene Regeln, wo ich da einfach diese Verzierung reinhacke. Ich fahre zum Beispiel, ich möchte das G spielen und dann das D und dazwischen lasse ich aber kurz das hohe G aufblitzen und dann spüre ich das D. Okay. Also das ist ganz interessant.
Das ist ein Vergleich mit Vorschlägen.
Genau. Ja. Jetzt haben wir das mit den Verzierungen ganz kurz gehört. Ihr seid ja, ich sage jetzt einmal Profis. Was kostet also ein Profigerät? Was gibt es denn hier für ein Gentle sogar?
Ja, also ich wollte nicht sparen. Ich habe mir dann ein gutes im mittleren Feld gekauft, das hat 1400 gekostet, das Instrument. Aber nach oben hin gibt es keine Grenzen. Also das teuerste, was ich bis jetzt gesehen habe, war 10.000.
Was kann das dann?
Das war irische Ulenpipe.
Aus Silberpfeifen, ne?
Okay. Ja.
Die mit gerollten
Silberpfeifen. So die sogenannten Könige, in der Dudelsäcke, die irischen.
Warum?
Warum Könige?
Weil die technologisch so weit vorn sind, dass, also ich glaube, dass da technologisch gar nicht mehr möglich ist, als was jetzt möglich ist.
Kann man
nicht
vorstellen. Kann man das vollkramatisch über 2 Oktaven, dann eben, du kannst die während dem Spielen die ganzen Portone umstimmen, das heißt, du hast da Tasten drauf und während dem Spielen hämmerst du mit den Handballen auf die Tasten herum und spielst Akkorde dazu, also das ist Perversion. Musikalische Perversion, das ist richtig super, was die da tun.
Sind die eine neue Erfindung? Oder
nein, die
18. Jahrhundert.
Heftig. So im 18. Jahrhundert haben die angefangen, sich herauszuentwickeln. Aha. Das sind halt so, wieder so eine typische britische Insel-Sturheitsaktion. Sie verbieten uns unsere Instrumente, also machen wir es leiser, spielen sie in der Stube, dann kommt keiner drauf und dafür machen wir sowas so gut, dass das so richtig Spaß machen.
Die Iren.
Ja.
Und die werden mit einem Blasebalg betrieben. Das heißt, man bloß nicht eine. Mhm. Da ist aus dem Sorgen ein Schlauch raus mit einem Blasebalg und dann linken Arm. Und drückt halt die Luft in den Sock und unter dem rechten Arm drückt man dann auf den Sock, dass dann die Luft aus den Pfeifen rauskommt.
Okay. Dass der Mund frei ist zum Guinness trinken.
Genau.
Das müssen wir uns, glaube ich, auch nochmal anhören, oder? Wie sowas klingt.
Ja, unbedingt. Da, mehr Alien-Pipes braucht das Volk.
Okay, passt.
Und dann Kreditgeber.
Okay, das waren jetzt, wie spricht man das, Ulien?
Ilien Purps.
Ja, das heißt, das war jetzt Krawallgeräte Teil 1, oder?
Krawallgeräte. Ja, Trommel ist kein Krawallgerät. Da kann man richtig schöne Musik auch drauf machen.
Ja, der Jakob ist das von unserem Trommler groß.
Ich habe das nicht erfunden, was ich dazu sagen.
Trommel ist nicht nur zum Kampftrommeln. Also Kampftrommler sind die, die so sich erden mit der Trommel.
Mhm, okay.
Sondern man kann richtig Musik machen damit.
Ja.
Ja, was wollen wir wissen über die Trommel?
Man geben tut es ja schon ewig. Ja?
Geben tut es schon ewig.
Wie ich meine, jetzt technisch gefragt, wie funktioniert eine Trommel eigentlich? Gut, ich habe ein Fell, ich habe irgendeinen Klangkörper. Okay.
Ich habe einen Klangkörper, ich habe ein Fell, ja, und bringe einfach mit Schlägen das Fell zum Schwingen, nicht?
Ja.
Aus. Wobei das nicht ganz stimmt nachher aus, weil ich kann auf einer Trommel natürlich mehr wie einen Ton spielen.
Wie funktioniert das?
Naja, mit Technik. Es gibt offene Töne, ja. Das ist natürlich schwer, über ein Radio das zu offene Töne und abgedämpfte Töne, mhm. Basstöne, Slap-Töne, gedämpfte Slap-Töne.
Aha.
Ja, prinzipiell kann man sehr viel, für, eigentlich durch die Technik sehr viele Varianten spielen. Ne?
Von der ich sage es jetzt einmal trivial, von der Physik, die dahinter steht. Ja? Jetzt nicht im Sinn von Mathematik, sondern Spanne hängt die Art von Ton, die er erzeugen kann, von der Fellspannung ab oder von der Form vom Klangkörper? Ist das, oder nein, ist das wurscht? Kommt das nur darauf an, wie ich drauf haue?
Genau, es kommt darauf an, wie ich drauf haue.
Ja.
Ja, die Fellspannung, die macht ihn eigentlich nur den Sound.
Aha.
Ja. Ob es hell oder dunkel, ob ich eine tiefe oder eine hohe Trommel habe, das macht die Spannung. Ja. Nicht?
Wie bringe ich die Tonhöhe selber zusammen? Ich meine, ist die Backe deswegen tiefer gestimmt, weil es so groß ist?
Ja.
Das heißt, eigentlich so, habe ich so ähnlich beim, also die Fellgröße so ähnlich wie die Länge von einer Seite beim Seiteninstrument, was jetzt die Verantwortlichkeit für Tonhöhe anlangt, oder?
Ja.
Kann man das so sagen?
Kann man so sagen, weil ich kann nicht aus einer großen Trommel bringe ich keinen irre hohen Ton zusammen. Das geht nicht. Natürlich gibt es ein Spektrum, aber nicht. Oder aus einer kleinen Trommel kann ich keine Basstrommel machen. Mhm. Das geht halt nicht. Aber ich kann nicht auf beiden verschiedene Töne spielen halt. Aber halt nicht, ja. begrenzt. Ja.
Warum hat man verschiedene, ich meine jetzt abgesehen von der Tonhöhe.
Warum man verschiedene Töne spielt?
Oder nein, was? Nicht.
Naja, das ist ja nicht uninteressant, nicht? An sich, warum wir verschiedene Techniken spielen. Ja. Weil ich kann natürlich auf einer Trommel einfach bum, 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 ja. Ja? Und ich kann aber auf einer Trommel bum, bum, tack spielen.
Ja.
Das ist halt schon ein Unterschied. Und so ist der Unterschied von Schlagen auf einer Trommel. Nicht?
Ja, ich glaube, das müssen wir uns anhören.
Ja, ja. Probieren wir das auf dir.
Ja, probieren wir es.
Schauen wir mal, was es da gibt.
Das ist jetzt was für eine Trommel?
Keine Ahnung. Das ist irgendwas Afrikanisches.
Ja, das ist irgendein Eigenbau von einem Bekannten.
Ja. Ah. Aber das ist irgendeine afrikanische Begleittrommel, Basstrommel.
Ja. Also das ganze Ding, damit man sich's vorstellen kann, ist ungefähr, was sagen wir, 40 cm,
ja,
40
ja.
cm hoch, beidseitig bespannt und ja. zylindrisch.
Genau.
So. Was sind das jetzt zum Beispiel für Töne, die du, oder wie bezeichnest du die Töne, die du spielst?
Bass. Slap, ja, Open. Mhm. Also offener Ton, Basston und Slap. Und wenn ich die Hand da liegen lasse, in der Mitte von der Trommel und am Rand schlage, dann ist halt gedämpft. Mhm. Ne? Man sieht einen Unterschied, ne?
Ja.
Und das geht, glaube ich, einmal hauptsächlich.
Trommelbau, haben wir ja vorhin schon mal erwähnt, ist nicht so schwer.
Nein, glaube ich auch, dass es nicht schwer ist.
Was darfst du sagen, wenn man jetzt als Perkussionist oder als Anfänger will, wie sollte man sich an das Thema Trommel herantasten, sage ich jetzt einmal. Trommel kaufen oder einfach mal probieren? Oder?
Ja, ich denke mal, wenn man anfangen will, ist einmal wichtig, einen Lehrer zu finden, dem man vertraut. Mhm. Ja? Ich habe sehr schlechte Erfahrungen mit den Trommlereien immer wieder gemacht. Ja?
Wieso?
Weil oft angeboten wird, dass sowieso jeder trommeln kann. Und das stimmt aber nicht.
Ja? Wieso? Wovon hängt es ab?
Naja, von einem gewissen Talent, von einem gewissen Rhythmusgefühl. Ja? Und es werden aber sehr
Charakter.
Viel... es werden sehr viele Trommelworkshops angeboten. Ja? Und ja, jeder kann das und sind nur teuer und in Wahrheit kann man nachher nichts. Ja? Und es gibt aber durchaus Workshops, wo man sehr viel lernt. Und es werden auch Workshops angeboten, wo man keine Trommel selbst braucht, sondern wo der Lehrer die Trommel einmal zur Verfügung stellt. Mhm. Ja? Und das, denke ich mal, ist schon ein guter Weg. Und dann sollte man sich natürlich überlegen, was will ich trommeln, was will ich für Musik machen.
Mhm.
Ja? Welcher Trommel will ich überhaupt? Ja, weil das ist durchaus ein interessanter Aspekt, ob ich Erfolgsmusik machen will, von uns, deutschsprachige, oder also mitteleuropäische, oder ob ich Latin machen will, oder ob ich Afro machen will.
Mhm.
Ja, das sind lauter verschiedene Paar Schuhe. Ja, und dementsprechend auch andere Trommeln.
Mhm.
Ja? Latin habe ich einfach andere Trommeln wie in Afrika. Nicht? Das okay. ist halt anders.
Wie kenne ich jetzt einen guten von einem schlechten Workshop auseinander?
Ja.
Total gesagt. Oder ist das eh nur mit Versuch und Irrtum herauszufinden?
Ja.
Gibt es irgendwas, was du empfehlen könntest?
Nicht unbedingt, weil ich denke nur, wie gesagt, es gibt so viele Leute, die Trommelworkshops anbieten. Und
was soll, wenn ich jetzt anfangen will, wie gesagt, was sollte denn deiner Meinung nach am Ende von einem so einem Workshop über 2 Tage von mir aus, was sollte ich denn kennen?
Zumindest die Grundtechniken.
Das sind die Art von Schläge, die du gerade
vorgestellt hast, ja? Genau. Also es ist mir, glaube ich, noch an 2-tägigen Workshop, wenn ich anfange, sollte man nicht unbedingt wichtig sein, dass ich 3 Rhythmen spielen kann, die irgendwie hassen. Ja? Sondern, dass ich weiß, was eigentlich die Trommel kann. Aha. Nicht das, was ich kann, sondern was eigentlich die Trommel kann. Aha. Ja? Weil bis ich das nachher alles kann, das dauert eh lang.
Wie lang braucht man, bis man...
Das weiß ich nicht, ich habe lang gebraucht. ich habe immer wieder was Neues dazu gelernt. Also das nimmt kein Ende. Mit jeder Trommel ist das neu. Nicht? Weil da, weiß ich nicht, da, wie ich angefangen habe zum Trommeln, habe ich Conga gespielt, also Latin-Trommel. Mhm. Ja, lateinamerikanische.
Das sind die kleinen Doppelten.
Nein, große Doppelten.
Große,
ja. Okay. Also Quinto Conga. Ja.
Aha, okay.
Im Sammelbegriff kennt man das als Conga. Prinzipiell ist das ein Trio, Quinto, Conga, Tumba. Ja? Mit die habe ich angefangen. Und dann sieht man andere drum und sagt, schaut schön aus, probiere aus, klingt ganz anders. Ja? Und die Technik ist aber wieder neu.
Ja? Wo ist da der technische Unterschied?
Ich habe auf einer Darabuka zum Beispiel, diese arabischen Bechertrommeln oder Darabukas gibt es auch überall auf der ganzen Welt in Wort. Ne? Passen halt immer ein bisschen anders. Ja. Ne? Darabuka. Und da gibt es eben sehr viele andere Fingertechniken. Ja? Da spielen wir sehr viel mit den Fingern. Also nicht nur mit der Handfläche oder so, sondern sehr viel mit den Fingern. Ne? Und da gibt es ganz komische Sachen, nicht? Also, dass man einen Fingerslap macht.
Das ist wie wenn man schnipst, oder?
Genau, ja. Wie wenn man snippen. Und das macht aber nachher die Trommel aus. Der Schlag macht die Trommel aus. Mhm. Ja? Und den habe ich auf der Conga nicht. Ja, und wie gesagt, es gibt noch die kleinste Rassel kann man wahrscheinlich ganz eigene Sachen machen. Ne? Und 2 Löffel nehmen und ich kann damit, wenn es geht.
Ne? Das ist cool.
Da macht es immer die Technik, nicht alles kann man sofort beim Trommeln. Und das gehört zum Trommeln, nicht?
Ja, klar.
Wenn ich mit 2 Löffeln spiele.
So, wieder mal. Ich bin total fasziniert.
Nein, das ist wirklich ein großes Problem. Wir haben schon so viele Leute angeredet wegen Workshops oder so. Magst du keine Workshops? Ich tue das nicht. Weil ich weiß, ich bin kein Trommellehrer.
Ah, okay.
Ich kann ihnen nichts beibringen. Mhm. Ja? Und ich kann ihnen nur das Geld aus der Tasche ziehen. Mhm. Und das ist eigentlich nicht mein Weg, den ich gehe, weil ich will Musik machen und nicht irgendwie. Mhm. Das ist aber ein wichtiger Punkt.
Mhm. Ja, Musikinstrumente. Was gibt's denn für Musikinstrumente, über die wir noch nicht geredet haben? Wie interessant wären.
Meine Güte. Ich bin beschäftigt die nächsten 5 Stunden, wenn es so ist.
Ja, ein paar Beispiele.
Akkordzither. Eines meiner Lieblingsinstrumente.
Was stellen wir da drunter vor?
Ja, das ist interessant. Nicht? Eine Brettzither mit 36 Saiten und einer Tastatur wie auf vielleicht auf einer Knopfharmonika.
Oh, das sind aber viele Knöpfe.
Nein, das sind pro Akkord, den man spielen will, ein Knopf.
Okay,
also
das geht.
Ja? Also mein Ding hat Dur, Moll, Septimakkorde und aus. Das sind, weiß ich nicht, wie viel. Wie viel sind denn das? C, D, D, F, G, A, H. Aus, 7, 3 mal 7 ist 21.
21, ja. Was unterscheidet die Zither von einer anderen?
Akkordzither. Naja, einfach das, dass man in Akkord mit einem Knopf greifen kann. Nicht?
Aha, wie funktioniert das? Schlagt der dann von unten auf?
Der hat über die ganze Seitenfläche hat er Filzdämpfer.
Ja.
Ja, und die Seiten, die im Akkord nicht braucht, werden auch dämpft.
Aha, okay. Das heißt, du gehst mit einem Blacktron über die ganze
Zeit. Entweder mit einem Blacktron, ja, oder mit Fingerpicks.
Ah.
Ja, weil mit den Fingern so ist ein wenig, das tut weh. Ah. Mit Fingerpicks ist besser. Ja. Das sind einfach so falsche Fingernägel quasi. Ah. Ne?
Ja.
Und dann kann ich auch Zerlegungen spielen drauf. Ne? Und greife halt den Akkord.
Ja. Seit wann gibt es das Instrument und wo ist das verbreitet?
Appalachen. Wieder dort. Aha. Wobei es so ist, das ist im, müsste ich jetzt lügen, aber ich glaube, Ende des 18. Jahrhunderts hat das ein Deutscher nach Amerika mitgebracht.
Mhm.
Ich glaube, Ende des 18. Jahrhunderts. Mhm. Ein Auswanderer. Also die Akkordzither prinzipiell hat es bei uns auch gegeben.
Und die ganzen Zithern, das ist was weiß ich was, ist im 18. Jahrhundert hat es ja in der Instrumentenlandschaft sowas wie eine Revolution gegeben, weil ja die Dudelsäcke zum Beispiel durch die Akkordeons mehr oder weniger abgelöst worden sind als Breiteninstrument. Ja. Mhm. Und so was ich weiß, ist, dass die Zithern zu der Zeit eigentlich auch aufgekommen sind.
Das mag durchaus sein, ja.
Aber
wobei das nur Entstehungen sind aus der Urzither, nicht? Weil diese Brettzitheransicht gibt es ja schon seit dem Mittelalter. Ja. Aber das ist halt auch gereift in alle möglichen Richtungen. Ja,
das immer ist, das sind wirklich verschiedene Schattierungen.
Aber an sich so ein Akkordzither, da hat es ja alles Mögliche gegeben, nicht? Wo ein Brettzither, wo immer ein Akkord zusammengelegen ist in die Seiten, nicht? So C, D, E, und dann hast du halt nur so diese Akkorde gespielt. Also da hat es irre viele Varianten gegeben. Also diese klassische Zither, ja, dritter Mann und so, das ist an sich, glaube ich, relativ spät gewesen. Ne? Nimm ich es da mehr an. Ja. Ne? Die hat sich bei uns sehr durchgesetzt. Ne? Die hat es halt in jedem Haushalt gegeben.
Ja,
ne? Also Unmengen. Und so ist es aber mit dieser Akkordzither angeblich, ich war noch nie dort in der Appalachen.
Aha.
Dort dürfte es in jedem Haushalt sowas geben. Ja, das ist. Also in Amerika nennt sie das Ding Autoharp. Also Hafenzither.
Das habe ich schon ein paar Mal gehört. Ja.
Aber an sich kommt das von der Akkordzither und die es eben bei uns gegeben hat.
Aha. Sehr interessant. Was völlig musiktheoretisch Primitives, was wir schon einige Male erwähnt haben, aber wo ich mir schon gedacht habe, die Leute wissen das ja unter Umständen gar nicht, ist: Was ist ein Quart? Was ist ein Quint? Was ist ein Oktav?
Das weiß ich nicht.
Ein Quart ist zum Beispiel in Viertonabstand, das heißt C, D, E, F.
Okay, die Quint, weiß nicht, was ein Ton ist.
Jetzt bist du aber gemeint.
Ja, die Tonleiter kennt prinzipiell jeder. Ne? Und
Es sind die Intervallschritte, sind das. Das sind Prim, Sekund, Terz, Quart, Quint, Sext, Septim, Oktav. Das sind die Hochtöne.
Ein Prim ist A-Ton.
Ist A-Ton, Abstand, genau. Also der gleiche Ton, zum Beispiel C und C.
Okay. Dann, der Stefan hat jetzt gerade ein Instrument herbeigebracht. Das hat zwei Seiten, schaut birnenförmig aus und ist wahrscheinlich irgendwas Arabisches, oder?
Ja, heißt Dombra. Und hat einen Ursprung in Kasachstan. Gibt es angeblich schon 4000 Jahre. Ist in der arabischen, altorientalischen Musiktherapie in Verwendung. Und ist quasi die Urform aller Lauten, die es halt gibt.
Ja. Wir haben gerade über Tonabstände kurz geredet. Kannst du mal verschiedene Tonabstände und verschiedene Akkorde vorführen? Also Terz, Quint, Quart, Septim?
Wie zum Beispiel die Quint ist jene, die hauptsächlich auch im Dudelsack in der Bretonmusik vorkommt, weil es einfach ein Bestandteil des Dreiklangs ist und einfach zusammenpasst.
Feier und Rettung benutzen sie.
Ja.
Das ist das jetzt ein Quint, oder?
Feier benutzt ein Quart.
Okay, das ist ein Quart.
Das ist ein Quint.
Wie hört sich ein Terz an? Zwei Töne mit einem Dreierabstand, da ist ein Ton dazwischen.
Genau.
Genau, so ist es. Ja, was gibt es noch für wichtige Tonabstände, die man eigentlich kennen sollte oder die immer wieder kommen? Ein Bodun hat ein Quint.
Ja, ist auch unterschiedlich natürlich. Ne?
Ja.
Bei meiner Schäferpfeifen ist so, dass ich die Badunen, einen Bassbadun habe, der was in G ist, einen Tenorbadun, der was oktaviert ist, das heißt 8 Töne drüber, auch in G.
Das ist derselbe Ton halt.
Derselbe Ton nur heller.
Eine Tonhöhe drüber. Ja.
Dann ist die Melodiepfeife, die ist dann ein G, das ist ein Grundton des G. Und so spiele ich halt dann. Es gibt aber Dudelsackarten, die was einfach mehr Badunen haben, auch in Quintabstand. Zum Beispiel dreibadunig, das ist halt dann das D einfach. Zwei mit D und einmal D.
So, das ist jetzt was für ein Instrument?
Das ist eine Rotter, die wir schon im Hörbeispiel gehört haben. So, wir müssen C anfangen. C, D, E, F, G, A, H, C. C, D, E ist ein Dreiklang. Terz. C, F, Quart, C, G, Quint, Sixt, Septim, und da wird der nächste höhere Silbeton.
Das ist dann nochmal wieder 2 C.
Genau.
Jo. Okay. Also, kleiner musiktheoretischer Exzerpt.
Schein, wie du das sagst.
Ja. Ist halt so ist. Okay. Ja, wir wollten aber über Dudelsäcke noch was Geschichtliches kurz ansprechen.
Ja, der Dudelsack ist geprägt worden durch Michael Pretorius. Der hat halt Aufzeichnungen gemacht.
Wer war der Michael Pretorius?
Anfang 17. Jahrhundert, glaube ich, ist der umgekupft. Selber Musiktheoretiker, Komponist und dankenswerterweise einer der ersten, der sich im Prinzip wirklich wissenschaftlich mit den zu seiner Zeit existierenden Instrumenten auseinandergesetzt hat. Nämlich nicht nur, was eben angesehene Instrumente anbelangt, sondern im Prinzip die gesamte Instrumentenflut, die so herumgeistert und gaustert. Und der hat die wunderschön beschrieben, was Stimmung, Bauweise anbelangt und Aussehen. Also das heißt, der hat der gezeichnet. Der hat zwei große Werke, Syntagma Musica oder so, glaube ich, heißen die, wo er die Dinger beschrieben hat. Und da kommen eben auch Dudelsäcke vor. Einer der ersten, der sich wirklich damit beschäftigt, dass Dudelsäcke gespielt worden sind, und zwar in der relativ breiten Masse. Vorher hat das irgendwie keinen interessiert. Und der hat die verschiedenen Dudelsäcke, die so im Umlauf waren, beschrieben, auch wie sie klingen. Teilweise sind sie nicht so gut weggekommen. Aber, das war der Knädel.
Man kann halt nur erahnen, wie der Ton ungefähr sich angehört hat. Also man hat die Bauweise gehabt, wie es ausgeschaut haben. Und wie das auch ziemlich simple Aufzeichnungen waren, ja. Aha. Aber man kann leider den Ton nur erahnen.
Sehr klar. Und wie, von wegen Bedeutung, hat sich dann der Bauweise nach irgendwas geändert oder ist das nur der Meilenstein der Aufzeichnung?
Es ist sicher irgendwo weiterentwickelt worden. Ich weiß jetzt nicht, ob er jetzt speziell die Innenbohrungen irgendwie aufzeichnet, wo sie eher nicht glauben.
Oder sind beschrieben, ja. Den Tonumfang hat er beschrieben. In den Bohrungen nicht.
Ja, aber das hat die Szene schon sehr geprägt, muss ich sagen.
Weil im Prinzip jetzt die Dudelsäcke, die heute in der Mittelalter-Szene gespielt werden, gehen zum Großteil auf seine Aufzeichnungen zurück. Ob das jetzt eben das Hümmelchen ist, das er als erster wirklich beschreibt, oder der Dude, das Hümmelchen mit mehreren Bordunen, oder eben die Schäferpfeife, wie du spielst. Das ist im Prinzip alles aus seinen Werkeln, außer vorher hat man zwar vage Abbildungen gehabt, aber keine Beschreibungen dazu. Aha. Das ist im Prinzip das Bahnbrechende an seiner Entwicklung und das, warum eben die gesamte Mittelalter-Szene auf seine Darstellungen, nicht nur die Mittelalter-Szene, sondern auch eben Ensemble-Musiker greifen auf das zurück, ob das jetzt eben wirklich Ensemble-Instrumente sind, wie Krummhörner, Kornamusen und so weiter. Mhm. Alles da ist erst einmal wirklich, wirklich gut beschrieben und gut aufgezeichnet.
Mhm. Ist das bei anderen Instrumenten ähnlich? Hat er da ähnliche Bedeutung oder ist das eigentlich weniger dominant? Oder weiß man das überhaupt nicht so richtig?
Das könnte ich jetzt gar nicht sagen, aber Seiteninstrumente oder
schon auch. Ja, Fiedeln und so weiter hat er schon auch beschrieben. Ja. Aber ich glaube, weiß nicht, vielleicht ist da bei denen vorher auch ein bisschen was weitergegangen. Könnte ich mir vorstellen.
Dass bis zum 16. Jahrhundert, 17. Jahrhundert hast du gesagt?
Ja, Anfang 17. Das war später 16.
Vielleicht hat man heute ein Stück gehabt für früher, die
Fiedeln. Na gut, weiterentwickelt haben sie mit Sicherheit immer, ja.
Da war schon einiges dazwischen, ne?
Aber für die frühe Renaissance-Musik war ja schon, ist ja sehr interessant, was die Rekonstruktion dessen anbelangt. Und vor allem kann man Rückschlüsse ziehen, was hat unter Umständen schon vorher jahrhundertelang existiert, was ja gerade jetzt eben bei Dudelsäcken und so weiter mit Sicherheit der Fall war. Das ist ja nicht da aufgekommen, sondern Volksmusikinstrumente sich etabliert hat.
Mhm. Gut, das ist eh, ich glaube, die ältesten Musikinstrumente, die so im Großen und Ganzen erhalten sind, also jetzt. Was Blasinstrumente anlangt, sind ja aus der Frührenaissance, glaube ich.
Swiss. Ja, Mittelalter aus Fragmente.
Ja.
Lautenteile.
Ja, aber spielbare
Instrumente aus der Renaissance.
Ja, spielbare Instrumente könnte man die Knochenflöte vorstellen. Da gibt es sehr alte.
Ja. Na gut, von Metall mit Metall und
oder eben die irischen Torze.
Ja. Da gibt's schon mehr. Ja. Mhm. Es gibt da, ich glaube, die ältesten Instrumentenfunde überhaupt sind, was, Jungsteinzeit? Sowas.
Knochenflöten,
ja.
Bis Jungsteinzeit, ja.
Beziehungsweise Ocarine-ähnliche Tonflöten. Da gibt es auch welche aus der Jungsteinzeit. Ja, Instrumentenbau. Wir haben eigentlich einen relativ breiten Bogen geschlagen, kann man sagen. Spielen wir Musik? Hören Sie uns an.
Hast du schon einmal ein Mädchen geküsst? Wenn du weißt, was ich meine, weißt du auch, wie das ist. Vor den Augen ist dunkel und die Knie werden weich. Das Herz klopft bis zum Hals, mit ihr im Einklang gleich. Vor den Augen ist dunkel und die Knie werden weich. Das Herz klopft bis zum Hals, mit ihr im Einklang gleich. Ja, die Liebe ist eine mächtige Macht. Goldrot erscheint dir der Abend bis silber die Nacht. Wie Perlen in ihrem Haare der Tau. Eine Elfe im Grase wie Honig ihr Hauch. Wie Perlen in ihrem Haare der Tau. Eine Elfe im Grase wie Honig ihr Hauch. Thank you. Gedanken verlieren die Macht ihres Seins und die Schwerkraft hört auf zu bestehen, so scheint's. Vielleicht kann man da mehr Gänsehaut zu spüren, den Boden unter den Füßen verlieren. Ja, vielleicht kann man da mehr Gänsehaut zu spüren, den Boden unter den Füßen verlieren.
So, das war jetzt der Stefan als Lautenspieler. Mit welchem Stück war das?
Hast du schon jemals ein Mädchen geküsst?
Schlimmes Thema. Okay. And now to something completely different. Was wird es in der nächsten Zeit von den Gasselspielern zu hören und zu sehen geben? Wo sieht man euch? Wo hört man euch? Wie ist das mit Bellicotten? Was tut sich bei Rianon? Erzählt mal ein wenig.
Gut, das was Gasselspieler betrifft, bei uns geht es Mitte November los mit Adventmärkte, wo wir unser Weihnachtsprogramm spielen. Das ist 15. 16. November und 22. 23. in Axstein, zum Adventmarkt. Dann haben wir was in zwei Adventmärkte in Baden und einmal gibt es was am Attersee im Dezember, wo die Termine stehen auf der Homepage, Gasselspieler. Das ist das, was jetzt das Weihnachtsprogramm betrifft.
Und sonst?
Ich werde natürlich schauen, dass ich Festinstrumente baue über den Winter. Das werden wir jeden Winter vornehmen. Dann würde ich dann bei der nächsten Mittelaltersaison wieder ein volles Zelt haben und den Leuten auch wieder zeigen kann, wie einfach eigentlich das Musizieren ist. Mit einfachen Instrumenten. Und das geht es mir hauptsächlich, dass die Leute sehen, dass da nichts Schwieriges dabei ist und dass es Instrumente gibt, wo du nur hinsitzen brauchst und zupfen und dann kommt von selber was außer, ohne Musikstudium oder was weiß ich was. Und um das geht es eigentlich.
Was ist beim Rest der Gasselspieler, beziehungsweise Bellicotten?
Naja, beim Rest der Gasselspieler, also wir sind jetzt da am Arbeiten mit den Volksliedern an einer CD und hoffen, schauen wir mal, ich hoffe, dass bis Ende Jänner fertig ist.
Wo wird die zu kriegen sein?
Auf jeden Fall über die Gasselspieler Homepage. Wir werden noch schauen, dass wir damit auf Tour gingen in irgendwelche Kulturvereine oder Clubs. Und
ja, wissen Sie, werden wir schon.
Aber das ist wirklich, wie gesagt, alles noch in Planung. Ja. Und ich sage das jetzt einmal, aber ich hoffe, dass wir in Wiener Präsentation in der Vorstadt spielen werden. Okay. Das nehme ich doch stark an. Ja, Bellicotten arbeitet auch gerade an einer neuen CD, die auch im Jänner rauskommen sollte. Ja, aber sonst habe ich keine Bellicotten-Termine im Kopf.
Ja. Bellicotten hat ja auch Webseiten, oder?
Bellicotten? Hat, ja, natürlich.
Bellicotten.at. Ja. Also wie schreibt man Bellicotten nochmal?
Bellicotten.
Ah, okay. Gut. Das heißt,
mit C, Doppel-T.
Das heißt, der geschätzte Hörer soll gefälligst, wenn er eh schon am Computer sitzt,
ja,
auf die Bellicotten-Webseiten
gehen. Wenn er auf der Gasselspieler-Webseiten ist, kann er einen Link von Bellicotten nehmen. Okay. Umgekehrt natürlich auch.
Das ist geschickt.
Das ist ja
ganz
geschickt.
Ganz gescheit. Ne? Und? Bei dir?
Ja, bei mir. Ich habe eine zweite Band auch. Dudelsack, verrockt.
Aha, was spielt ihr?
Alternative. Indie, Pop, Rock, Folk, Blues.
Webseiten habt?
MySpace-Webseiten, die Band nennt sich She and the Junkies, das ist einfach
nochmal
She and the Junkies nennt sich das ganze Projekt.
Aha, okay.
Das rennt jetzt 2 Jahre und ja, dort wird man dann die weiteren Termine entnehmen können, weil es dabei noch keine gibt.
Okay. Max, bei euch was Neues?
Ja, Zeit zum Proben wird es einmal. Ja, die Saison ist vorbei, das heißt, wir haben jetzt Zeit, dass wir sie hoffentlich einmal zusammensitzen Wir werden jetzt über den Winterfest proben und haben ja eine CD-Produktion vor. Ja. Wie genau, werden wir sehen. Mhm. Das hängt natürlich auch ganz stark ab davon, wie sehr sich die Karin bemüht, ihr Kind schnell auf die Welt zu bringen. Mhm. Wenn man wieder was tun kann. Ein bisschen Druck muss schon sein, dann halt der
Kapitän. Ja.
Na, und dann werden wir sehen.
Okay. Und bei euch gibt es eh auf rianon.at.
So ist, wenn sie wirklich was tut, da steht's.
Genau. Okay, liebe Leute, dann sage ich herzlichen Dank für das zahlreiche Gerede. War sehr informativ wieder mal und ja, Dankeschön, schönen Tag, schönen Abend.
Eben.
Danke.
Danke. Ciao.
Ciao. Tschüss.